HR Info Wirtschaft.
Der private Konsum ist in Deutschland in den vergangenen Jahren für die Wirtschaft immer wichtiger geworden. Die Arbeitslosigkeit ist niedrig, die Einkommen steigen, die Zukunftserwartungen sind positiv. All das bewirkt, dass die Menschen gerne einkaufen und Geld ausgeben. Dieser allgemeine Trend wird in der Weihnachtszeit noch einmal verstärkt, denn neben allem anderen ist die Zeit vor Heiligabend wirtschaftlich eine Hochzeit des Konsums und eine Hochzeit der Spenden. Und genau das wollen wir in HR Info Wirtschaft jetzt genauer betrachten. Mein Name ist Dieter Rick. Die Weihnachtszeit ist wirtschaftlich eine Zeit der Superlative. Der Handelsverband Deutschland rechnet damit, dass der Umsatz in diesem Jahr erstmals die Marke von 100 Milliarden Euro überspringt. Besonders das Online-Geschäft pumpt. Experten erwarten hier einen Zuwachs von über 10% auf rund 15 Milliarden Euro. Doch trotz aller Begeisterung für den Einkauf per Smartphone oder Computer ist das Weihnachtsgedränge in den Städten nach wie vor groß. Eindrücke von Gabi Beck.
Alle Jahre wieder locken festlich dekorierte Innenstädte und Weihnachtsmärkte in Hessen so manchen Kunden hinterm PC hervor in die Geschäfte. Auch wenn der Onlinehandel weiter boomt, kein Wunder, die Familie muss auch in diesem Jahr beschenkt werden.
Ich schenke meinen Enkelkindern Spielzeug und meinem Mann ein Buch.
Also wahrscheinlich EarPods von Apple für meinen Freund. Und für meine Eltern wahrscheinlich eher was, was wir zusammen machen können.
Als erstes fällt mir meine Mama ein. Der schenke ich ein Diktiergerät, weil sie jetzt angefangen hat zu schreiben. Meiner Schwester schenke ich ein Kinderbuch. Und meinem Freund schenke ich ein Seitenschläferkissen.
Laut Statistik übrigens beschenken wir im Schnitt 8 Menschen, meist aus der Familie und in erster Linie mit Gutscheinen, dicht gefolgt von Elektroartikeln und Spielwaren. Auf der anderen Seite der Theke die Ladenbesitzer freut's. Denn für sie bedeutet Weihnachten das Hauptgeschäft im Jahr, für manche sogar mehr als doppelt so viel als in den anderen Monaten.
Also wir sehen das insgesamt, dass die Leute dieser Konsumgüterindex ist ja steigend, dass die Leute bereit sind, gerne Geld auszugeben, sich zu beschenken. Man sieht es auch an den Zahlen, dass gerade für Kinder sehr viel Geld ausgegeben wird, für die Weihnachtsgeschenke. Und man sagt so schön, dass der Euro im Geldbeutel dieses Jahr etwas lockerer sitzen wird.
Tatjana Steinbrecher vom Handelsverband Hessen ist dann auch fast euphorisch, was die kommenden Geschäftstage betrifft. Meist ist der dritte und vierte Advent besonders verkaufsstark. In diesem Jahr allerdings hat schon der Black Friday vor dem ersten Advent das Geschäft ordentlich angekurbelt. Trotzdem hat der Handel auch mit Herausforderungen zu kämpfen. Zum Beispiel die, dass viele hessische Innenstädte veröden. Was tun?
Die Kunden erwarten ein bisschen Erlebnis und ein bisschen Bequemlichkeit. Also das sind so die beiden Punkte, die auch eine Innenstadt liefern muss. Dann müssen wir aber auch schauen, wie ist so der Mix in der Innenstadt. Und gerade in der Vorweihnachtszeit, in der Weihnachtszeit, ist das Thema Beleuchtung, Sicherheit, Sauberkeit, das sind ganz große Punkte und oftmals kleine Stellschrauben, an denen eine Stadt drehen kann und auch gemeinsam mit den Hauseigentümern eine besuchenswerte Innenstadt zu schaffen.
Der Geschäftsführer des Hessischen Handelsverbandes Sven Rohde hat also einige Ideen, die Städte wieder attraktiver zu gestalten, damit die Geschäfte in Zeiten des Onlinehandels auch wieder mehr Laufkundschaft bekommen. Viele Einzelhändler betreiben längst beides und sind auch im Netz präsent, sagt Verbandspräsident Jochen Rutz, der ein Modegeschäft in Friedberg mit einem großen Kundenstamm führt.
Es mag auch Konzepte geben, die mit dem Onlinehandel ganz stark leben und sagen, das ist ein großer Teil von dem Konzept. Aber ich glaube eben auch, dass man, so wie wir es fahren, als stationärer Handel mit dem Faktor Mensch sehr gut fahren kann.
Eindrücke aus dem Weihnachtsgeschäft zusammengestellt von Gabi Beck. In der Adventszeit boomt der Einzelhandel. Die Menschen konsumieren, geben Geld für Geschenke aus. Besonders gut laufen unter anderem Lebensmittel, Spielwaren, Bücher, Kosmetika und Elektroartikel. Ich habe Professor Lutz Anderi, Wirtschaftsinformatiker an der Frankfurt University of Applied Sciences, gefragt, welche volkswirtschaftliche Bedeutung dem Weihnachtsgeschäft zukommt.
Ja, es handelt sich um das vierte Quartal. Das ist immer das kaufkraftstärkste Quartal. Es gibt andere Peaks wie Ostern beispielsweise, aber das ist alles nicht vergleichbar. Was interessant ist, ist ja die Dimension des Black Fridays, eine neue Dimension, die im Wesentlichen vorgelagert ist vor diese Vorweihnachtszeit und das beeinflusst das Kaufverhalten beim Endverbraucher auch.
Kann man das nochmal kurz erklären, was mit dem Black Friday gemeint ist?
Ja, das kommt eigentlich aus dem Amerikanischen. Und wenn Sie sich zurückentsinnen, gab es ja früher mal diesen Winterschlussverkauf oder Sommerschlussverkauf. Das gab es ja in den letzten Jahrzehnten nicht mehr. Und dann aus Amerika kommt, ist dieser Black Friday hat an Bedeutung gewonnen. Also so wie Halloween aus Amerika zu uns gekommen ist, ist jetzt der Black Friday zu uns gekommen. Das ist ein Tag, bei dem sowohl der stationäre Handel als auch der E-Commerce die Preise reduziert, sehr promotionlastig, die Verbraucher animiert einzukaufen.
Welche Branchen profitieren am meisten vom Weihnachtsgeschäft? Also welche Waren werden da am meisten verkauft?
Ja, da gibt es mittlerweile auch Statistiken dazu. Das ist völlig klar. Das sind Spielwaren sicherlich für die jüngeren Zielgruppen. Dann Games, Videogames, aber auch Bücher, Schreibwaren, Parfum und dekorative Kosmetik und dann natürlich Elektroartikel.
Welche Altersgruppen kaufen vor Weihnachten besonders gern und besonders viel ein?
Das können Sie schwierig differenzieren. Es hängt weniger mit dem Alter zusammen als mit der Kaufkraft. Wir haben ja eine klar strukturierte Kaufkraftparität. Und je mehr verfügbares Haushaltseinkommen zur Verfügung steht, desto höher die Ausgaben zur Vorweihnachtszeit. Das hat weniger was zu tun mit dem Alter als mit dem zur Verfügung stehenden Einkommen oder Haushaltseinkommen.
Wie hat sich denn das Weihnachtsgeschäft in den, sagen wir mal, letzten 10 Jahren verändert? Ist es im Volumen etwa gleich geblieben? Ist es mehr geworden? Ist es weniger geworden?
Sie haben eine andere Dynamik und die Warengruppen haben sich ganz einfach verschoben. Das heißt, die GfK erhebt ja regelmäßig den Warenkorb. Das heißt, was wird in so einem bundesdeutschen Haushalt erworben? Und da finden Sie neue Warengruppen. Also eine neue Warengruppe sind beispielsweise Gutscheine. Ich nenne jetzt hier mal exemplarisch Jochen Schweizer. Das ist ein Markt, der ist relativ neu entwickelt, hat an Bedeutung gewonnen und Vouchers oder Gutscheine sind eine Kategorie, die sehr stark vom Weihnachtsgeschäft partizipiert haben.
Der Onlinehandel spielt auch im Weihnachtsgeschäft eine zunehmend wichtige Rolle. Ich glaube, besonders in diesem Jahr ist da nochmal ein ganz besonderer Schub zu verzeichnen. Welche Veränderungen kann man in dieser Hinsicht in den vergangenen Jahren beobachten?
Also online ist ganz wichtiger Impulsgeber. Wir differenzieren diesen E-Commerce, wie wir den auch nennen, zwischen dem tradierten E-Commerce, das heißt alles, was Sie am Computer bestellen, und dem sogenannten Mobile-Commerce. Jetzt hat im Jahr 2007 Steve Jobs das Smartphone entwickelt, wie wir das heute kennen. Und sie haben eine Komponente, die nennt man M-Commerce, Mobile Commerce. Das heißt, viele Einkäufe werden heute nicht mehr am stationären Computer realisiert, sondern über das Smartphone und das Handy. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Impulsgeber, weil das führt auch zu einem veränderten Einkaufsverhalten. Dadurch, dass sie das Smartphone immer dabei haben und auch wenn sie im stationären Handel einkaufen gehen, Preise vergleichen können, ist hier eine ganz andere Dynamik reingekommen.
Welche Bevölkerungsgruppen nutzen den Onlinehandel besonders stark? Sind das eher junge Leute, technikaffine Leute oder ist das ein Querschnitt quer durch die Bevölkerung?
Überraschenderweise ist das ein Querschnitt quer durch die Bevölkerung. Als der E-Commerce vor 20 Jahren zunehmend an Bedeutung hatte, waren natürlich die Early Adopters jüngere Menschen, jüngere Zielgruppen. Mittlerweile haben sie das alles. Also der Teenager kauft über das Smartphone Produkte ein und die Oma, die mittlerweile auch so einen Computer bedienen kann, ordert auch ganz normal bei Amazon beispielsweise.
Professor Lutz Anderi von der Frankfurt University of Applied Sciences zur wirtschaftlichen Bedeutung des Weihnachtsgeschäfts.
HR Info Wirtschaft.
In der Weihnachtszeit brummt also der Konsum, aber die Menschen sind gerade auch in dieser Zeit bereit zu geben. Die Weihnachtszeit ist nicht nur die Zeit des Einkaufens, sie ist auch die Zeit der Spenden. Zwar unterscheiden sich die Angaben über die Höhe der Spenden je nach Quelle, in einem jedoch sind sich alle Bestandsaufnahmen einig, das Spendenvolumen bleibt in etwa gleich. Geradezu unzählige Organisationen rufen zu Spenden auf. Wir haben bei einer mal nachgefragt, welche Bedeutung Spenden für sie hat und was sie damit macht. Medico International ist eine Hilfsorganisation mit Sitz in Frankfurt. Seit 50 Jahren setzt sich die Organisation für menschenwürdige Lebensverhältnisse in armen Ländern ein. Das geschieht auf ganz unterschiedliche Weise. Ziel ist nicht nur die Hilfe bei akuten Krisen, sondern auch dabei zu helfen, die Ursachen für Armut, Leid und Ausgrenzung zu beseitigen und damit ein gesundes und menschenwürdiges Leben zu ermöglichen. Besonders wichtig ist es Medico International, Hilfe nicht zu exportieren. Vielmehr arbeitet Medico International mit lokalen Partnerorganisationen in Afrika, Asien und Lateinamerika zusammen. Man greift also auf bereits bestehende Strukturen und Organisationen in den jeweiligen Ländern zurück, um menschenwürdige und gesunde Lebensbedingungen zu fördern. Im Studio ist Anne Jung von Medico International. Frau Jung, um Ihre Arbeit leisten zu können, benötigen Sie auch Spenden. Wie wichtig sind diese Spenden für Sie und Ihre Organisation?
Die Spenden sind die Voraussetzung, damit wir eine gute Arbeit machen können. Wichtig ist es, dass wir viele freie Spenden bekommen, wo wir eben auch in akuten Notsituationen entscheiden können, mit wem wir Hilfe leisten, in welchen Regionen wir Hilfe leisten können. Und deswegen sind wir natürlich sehr dankbar über die große Unterstützung, die Medico in der Bevölkerung hat.
Ich habe eingangs skizziert, wie Medico International arbeitet. Vielleicht können Sie Ihre Arbeit an einem Beispiel verdeutlichen und damit auch zeigen, wo die Spenden an Ihre Organisation hinfließen.
Also die Spenden fließen in ganz unterschiedliche Regionen, aber natürlich gibt es in jedem Jahr einen Schwerpunkt. Und das hat häufig zu tun natürlich mit der Weltlage, auf die die Menschen aufmerksam reagieren. War es zu Beginn des Jahres vor allen Dingen die Region in Simbabwe und Mosambik nach dem Wirbelsturm Idai, ist es so, dass jetzt im Sommer und im Herbst die Leute Medico unterstützen bei der Arbeit in der Region Rojava. Das ist eine Region in Nordsyrien, an der Grenze zur Türkei gelegen, wo durch den neuen Militäreinsatz auch der türkischen Armee die Menschen fliehen müssen innerhalb der Region, wo wir vor allen Dingen versuchen, mit unserer Partnerorganisation, dem kurdischen Roten Halbmond, gemeinsam Nothilfe zu leisten, Verletzte zu versorgen, mit medizinischem Fachpersonal vor Ort zu sein. Und das in der Region, wo auch fast alle großen Organisationen sich zurückziehen mussten, weil es einfach auch sehr gefährlich ist, dort zu arbeiten.
Wir machen Spenden jetzt zum Thema, weil die Adventszeit eine Hochzeit für Spenden ist. Wie ist das bei Medico International? Wird Ihre Organisation auch in der Weihnachtszeit besonders stark unterstützt?
Auf jeden Fall ist das so. Also man kann ja sehen, dass insgesamt in Deutschland zum Jahresende besonders stark gespendet wird. Für uns ist es so, dass wir ganzjährig Spenden bekommen über unsere Fördermitglieder. Das ist eben auch ein Betrag, mit dem wir fest rechnen können, wo wir eben auch langfristige Perspektiven aufzeigen können, gerade auch in Kooperation mit unseren Projektpartnern. Aber auch für Medico gilt, dass das Jahresende die Hochzeit ist, wo die Menschen eben Weihnachtsgeld bekommen und wo sie aber auch natürlich nochmal schauen, dass wo so ein Begriff wie Solidarität auch nochmal eine andere Relevanz bekommt und die Leute deswegen auch bereit sind, dann zu spenden.
Wie hat sich denn das Spendenaufkommen für Ihre Organisation in den letzten Jahren entwickelt? Ist es etwa gleich geblieben oder ist es mehr geworden?
Es ist mehr geworden und das vor allen Dingen eben durch die Idee der Fördermitgliedschaften, weil es uns eben als eine Organisation, die häufig sehr langjährig mit Partnerorganisationen zusammenarbeitet, ganz notwendig ist, eben in die Zukunft planen zu können und nicht nur im Akutfall Nothilfe zu betreiben. Das ist unsere Idee von einer lang angesetzten Entwicklungszusammenarbeit und hierfür ist es natürlich total großartig, Fördermitglieder zu gewinnen, die über Jahre verlässlich monatlich den gleichen Betrag spenden. Und gleichzeitig ist es so, dass Medico eben genauso wie viele andere Organisationen auch Mittel zur Verfügung gestellt bekommt, beispielsweise vom Entwicklungsministerium oder anderen externen Geldgebern, wie man das so nennt, Wichtig ist hierbei immer die Waage zu halten, denn nur wenn wir auch freie Spenden bekommen, das heißt also Spenden von Einzelpersonen, die Medico unterstützen, können wir unabhängig unsere Arbeit machen. Und diese Unabhängigkeit ist von großer Bedeutung.
Spenden für die Arbeit von Medico International sind kein Selbstzweck. Stattdessen folgen sie der Maxime: Hilfe verteidigen, kritisieren und überwinden. Was meinen Sie damit?
Ja, die Hilfe zu verteidigen heißt, dass natürlich in unserer Perspektive Hilfe immer ein Ausdruck ist, einfach von solidarischer Unterstützung. Das ist ein ganz hohes gesellschaftliches Gut, das wir verteidigen möchten und die Notwendigkeit sehen, dass das auch fortgesetzt werden muss. Wenn wir Hilfe kritisieren, machen wir das auf unterschiedlichen Ebenen. Das bedeutet zum einen, dass wir es problematisch finden, wenn Online-Spendenplattformen entstehen, die A, häufig nicht nachhaltig arbeiten und darüber hinaus auch ganz häufig so Schicksale von Einzelpersonen so ins Zentrum rücken, dass die Menschen plötzlich sehr exponiert dastehen und ihre Hilfsbedürftigkeit an der einzelnen Person festgemacht wird. Das ist was, was wir problematisch sehen. Wir möchten lieber einen Beitrag dazu leisten, und das ist dann der dritte Begriff, die Hilfe zu überwinden. Dazu gehört es eben auch, kritische Fragen zu stellen. Was sind die Ursachen für bestimmte Kriege? Was hat ein Wirbelsturm in Simbabwe mit dem Klimawandel zu tun? Wieso gibt es so wenig europäisches Engagement in den Friedensbemühungen, beispielsweise wenn wir über Syrien sprechen? Hilfe kann diese Probleme nie alleine lösen. Dazu ist es notwendig, dass die Politik handelt, und das verstehen wir eben auch als einen Auftrag von Medico, uns einzumischen, auch politisch einzumischen, um eben langfristig Beitrag leisten zu können zur Überwindung der Hilfe.
Anne Jung von Medico International zum Umgang ihrer Organisation mit Spenden. Weitere Informationen zu Medico International finden Sie unter www.medico.de. Geradezu unzählige Organisationen werben um Spenden. Wer soziale Projekte unterstützen will, hat schier unbegrenzte Auswahlmöglichkeiten. Während Medico beispielsweise ganzjährig Spenden für das internationale Engagement in armen Ländern verwendet, konzentriert sich der HR Weihnachtsstern, die Benefits-Aktion des Hessischen Rundfunks, auf Projekte des Hessischen Kinderschutzbundes. Projekte wie das im Kreis Offenbach mit dem Namen Fit füreinander. Dort soll das Sozialverhalten von Kindern gestärkt werden.
Hey, was machst du da? Du spinnst wohl, geh mal weg. Das ist mein Ball. Warum spielst du einfach damit? Der gehört doch mir.
Ich habe den Ball auf dem Boden gefunden. Ich dachte, den gehört niemandem.
Die Viertklässler Serdal und Daud streiten sich um einen Ball.
Jetzt gehört der mir. Jetzt geh mal zurück. Jetzt.
Nein, geh mal her. Ja,
geh mal jetzt.
Das ist meiner, geh mal weg.
Nein.
Spinnst du? Bist du bescheuert?
Eine typische Situation auf dem Schulhof. Aber Daud und Serdal haben nicht wirklich Streit. Sie spielen die Situation nur, denn sie sollen lernen, richtig zu streiten. Katja Hölscher vom Kinderschutzbund Offenbach hilft ihnen dabei mit ihrem Projekt Fit füreinander.
Was meint ihr, wenn ihr jetzt so die Situation habt, kommt dann Streit zustande? Oder sagt ihr auch, wir sind die besten Freunde danach?
Ganz klar, es würde zum Streit kommen.
Wir haben so gemerkt, das Erste, woran es oft hapert, ist das Zuhören. Weil wenn man in einem Streit aufeinander trifft, den anderen ausreden zu lassen und wirklich erst zu hören, was der sagt, und dann zu sprechen, ist schon mal so die erste Hürde. Dann kommt das, wie reden wir miteinander? Und danach kommt das Auge, zu gucken, wie ist es, wenn wir miteinander sprechen und uns dabei anschauen oder halt auch nicht anschauen.
In dieser Übung geht es vor allem um das Miteinanderreden. Serdal und Daud haben zuerst in der sogenannten Hyänensprache miteinander gesprochen, also böse, aggressiv. Jetzt sollen sie die Situation in der freundlichen Giraffensprache lösen.
Ey, Entschuldigung, zwar mein Ball. Wenn du willst, kannst du mitspielen, aber zwar meiner.
Okay. Sollen wir zusammen spielen?
Okay, wenn du willst.
Okay.
Zuhören, richtig miteinander sprechen, sich dabei anschauen. Das sind nur drei Aspekte, die die Kinder hier in der Sterntaler Schule in Dietzenbach lernen. Im Projekt Fit füreinander des Kinderschutzbunds Offenbach. Schulleiter Jochen Schepp findet das Projekt wichtig.
Das Miteinander muss genauso gelernt werden wie das Lesen, das Rechnen und das Schreiben. Und insofern waren wir sehr froh, im Kinderschutzbund einen kompetenten Partner zu finden, der so ein soziales Kompetenztraining mit uns hier entwickelt hat und hier auch umgesetzt hat.
Und das wirke sich auf das Schulklima aus. Lehrer und Schulleiter der Dietzenbacher Sterntaler Schule erzählen, die Kinder hätten viel gelernt und würden das Gelernte im Alltag anwenden. Und was sagen die Kinder selbst?
Ich fand die Giraffensprache sehr schön und die Hyänensprache nicht. In so einem Projekt habe ich gelernt, dass man gut miteinander sprechen soll. Wenn man schlecht miteinander spricht, dann kann es ja eigentlich fast nur zu einem Streit kommen. Und das ist ja nicht schön.
Ein Beitrag von Heiko Schneider. Mehr Informationen zur Weihnachts-Benefits-Aktion des Hessischen Rundfunks finden Sie unter hr.de/Weihnachtsstern. Viele Menschen haben beim Spenden Bedenken. Kommen die Spenden wirklich da an, wo sie hin sollen? Fressen Verwaltungskosten einen viel zu großen Teil des Spendenaufkommens auf? Diese und andere Fragen halten den einen oder die andere dann vielleicht sogar vom Spenden ab. Doch dieser Skepsis, diesen Bedenken, kann man entgegenwirken. Der Ansprechpartner zu diesem Thema ist das Deutsche Zentralinstitut für Soziale Fragen, kurz DZI. Seit über 125 Jahren kümmert sich das in Berlin ansässige Institut um fast alle denkbaren sozialen Fragen. Es sammelt Informationen über Hilfsorganisationen und stellt sie der Öffentlichkeit zur Verfügung. Das gilt auch für Spenden und Organisationen, die Spenden einsammeln. In Berlin sind wir verbunden mit Burkhard Wilke, dem Geschäftsführer des DZI. Herr Wilke, ist es berechtigt, wenn Menschen beim Spenden skeptisch und verunsichert sind?
Man muss ganz klar sagen, nur der kleinste Teil der Organisationen rechtfertigt dieses Misstrauen wirklich. Und das Problem ist, dass sehr viele Spender, und wir haben in Deutschland eine Spenderquote von etwa 50% nach einer internationalen Erhebung, sehr viele Spender lassen sich durch diese Befürchtung davon abhalten. Das heißt, diese relativ geringe Gefahr verbreitet überproportional viel Verunsicherung.
Ihr Institut, das Zentralinstitut für Soziale Fragen, kurz DZI, bietet Spendenberatung an. Wie sieht die dann aus?
Wir dokumentieren hier im DZI aktuell etwa 1200 spendensammelnde Organisationen, also schon mal nur einen kleinen Ausschnitt. Aber das sind die wesentlichen Organisationen, nämlich die, die durch ihre Öffentlichkeitsarbeit auch wirklich regelmäßig Anfragen, Informationsbedarf auslösen. Und diesen Informationsbedarf, den stillen wir im Grunde durch eine Vielfalt oder auch eine Staffelung von Auskunftsformen. An der Spitze ist unser Spendensiegel, die intensiv geprüfte Positivauskunft. In der mittleren Etage gewissermaßen sind qualifizierte Auskünfte des DZI zu Organisationen ohne Siegel. Da sind dann auch negative Einschätzungen dabei, Warnungen, die wir auf unserer Internetseite unter DZI-RedUp veröffentlichen. Und in der unteren Etage, quasi im Erdgeschoss, ist es unsere Mitträgerschaft an einer ganz einfachen, niedrigschwelligen Transparenzinitiative. Das ist die ITZ, die Initiative Transparente Zivilgesellschaft, die vorsieht, dass 10 Basisinformationen veröffentlicht werden. Da haben inzwischen rund 1200 Organisationen unterzeichnet. Also das ist unser Angebot für die Spenderinnen und Spender. Und so können wir die unterschiedliche Intensität der Verunsicherung auch mit verschiedenen Instrumenten beantworten.
Herr Wilke, ganz praktisch mal, wie prüfen Sie denn die Organisationen, die Spenden einsammeln? Wie kommen Sie also zu dem Ergebnis, ja, das ist eine seriöse Organisation, da ist meine Spende gut aufgehoben, oder auch zum Gegenteil, das ist eben keine seriöse Organisation?
Ja, also diese Prüfung bezieht sich auf die Spendensiegel-Leitlinien und die bestehen im Wesentlichen aus den 7 Spendensiegel-Standards. Das heißt, da sind in diesen Leitlinien ganz genau Kriterien festgelegt zu den Themen Zielsetzung der Organisation, Leitung und Aufsichtsstruktur, Fundraising-Ethik, also Ethik der Werbung und Öffentlichkeitsarbeit. Die Mittelverwendung prüfen wir im Rahmen der Sparsamkeit, Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit. Wir kontrollieren die Finanzen und achten auch darauf, dass sie extern ausreichend geprüft werden. Bei kleinen Organisationen reicht da ein Kassenprüfer aus. Ab einer gewissen Größe muss es aber ein Wirtschaftsprüfer oder vereidigter Buchprüfer sein. Wir haben die Gehälter im Blick. Sie müssen angemessen sein. Sie müssen uns auch dargelegt werden und in Grundzügen auch veröffentlicht werden. Und wir haben konkrete Anforderungen an die Transparenz, sprich 15 konkrete, wichtige Informationen, die in einem Jahresbericht und auf der Website mindestens enthalten sein müssen. Der, den wesentlichen Teil oder dieser Kriterien, den legen wir auch bei unseren Prüfungen außerhalb des Spendensiegels zugrunde. Und zwar vor allem die Anforderungen an die Spendenethik, dass eben Spendenwerbung nicht unangemessen drängend auftreten darf, dass sie wahrhaftig sein muss. Und auch die Frage der Wirtschaftlichkeit, nämlich die Berechnung der Werbe- und Verwaltungsausgaben. Auch das ist nicht nur beim Spendensiegel Teil, sondern auch in Grundzügen Teil unserer Basisprüfung außerhalb des Siegels.
Burkhard Wilke, Geschäftsführer des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen. Weitere Informationen zum Thema Spenden finden Sie auf der Webseite des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen unter www.dzi.de. Das war HR Info Wirtschaft zu den Themen Weihnachtsgeschäft und Spenden. Die Sendung finden Sie auch als Podcast auf hrinforadio.de. Mein Name ist Dieter Rick. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse.